hört Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast über Klima und Umwelt. Ich bin Julia Beirer. Oliver Schwedes beschäftigt sich seit gut 20 Jahren mit dem Thema Mobilität und hat etwa an der Humboldt-Universität oder am Wissenschaftszentrum Berlin dazu geforscht. Seine Erhebungen haben ihn nun zu einer durchaus unkonventionellen Lösungsstrategie geführt. Schwedes schlägt nämlich ein Verkehrssystem vor, bei dem Menschen ohne eigenes Auto auskommen sollen. Seiner Meinung nach müsse eine Infrastruktur geschaffen werden, mittels derer sich Menschen sowohl in der Stadt als auch am Land öffentlich mit dem Fahrrad, zu Fuß, mittels Carsharing so gut organisieren können, dass sie ein eigenes Fahrzeug überhaupt nicht mehr benötigen. Wie das funktionieren soll, erklärt er uns in dieser Folge Edition Zukunft. Herzlich willkommen, Herr Schwedes.
Guten Tag, Frau Beirer.
Herr Schwedes, Ihrer Meinung nach braucht es für eine nachhaltige Verkehrsentwicklung einen sogenannten Critical Move, wie Sie es nennen. Was meinen Sie denn damit?
Nun, ich sage immer gerne, die Verkehrspolitik betreibt eigentlich seit vielen Jahrzehnten gar keine echte Politik, weil sie betreibt eher Business as usual. Das heißt, wir haben so zwei Verkehrsmittel, die nebeneinander her existieren. Der öffentliche Verkehr auf der einen Seite und der Individualverkehr, der Autoverkehr auf der anderen Seite. Und das ist ja, wie wir wissen, vor allem der Individualverkehr ist nicht nachhaltig. Und das müssen wir ändern. Also da müssen wir ran. Wir müssen eine Entscheidung treffen, eine politische Entscheidung treffen. Das ist gemeint mit diesem Critical Move im Sinne einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung. Und die fehlt mir im Moment noch.
Also einerseits, Sie sind ja aus Deutschland, Sie befassen sich sehr viel mit dem deutschen Verkehrssystem. Meinen Sie jetzt bei Verkehrspolitik aber ganz generell, meinen Sie nur die deutsche, meinen Sie die in den EU-Ländern oder ganz allgemein gesprochen? Was meinen Sie damit genau?
Ich meine damit eine übergeordnete Strategie und die sehe ich kaum. Also auch wenn man jetzt international mal guckt, da gibt es immer gute Ansätze. Es gibt auch Städte, die auch durchaus eine Strategie verfolgen. Aber ganze Länder, dass die, geschweige denn die Europäische Union, Sie wissen, dass der Green Deal in der Europäischen Union gerade wieder zur Disposition steht. Und da war auch immer schon noch Luft nach oben. Und da würde ich sagen, das ist alles noch nicht kohärent und im besten Falle, wenn es eine Strategie gibt, doch sehr umkämpft, also politisch auch umkämpft, aber keine Strategie, die tatsächlich systematisch schon verfolgt wird. Das würde ich so sehen.
Mhm. Sie schreiben ja in Ihrem Buch Verkehr und das harte T ist in Klammer, also Verkehr oder verkehrt zu lesen, dass der Verkehr den menschlichen Fortschritt lange befördert hat, bis er das Gegenteil ausgelöst hat. Und jetzt wüsste ich gerne, inwiefern hat der Verkehr uns vorangetrieben?
Naja, Mobilität ist ja bei uns sehr positiv konnotiert. Also wir alle wollen mobil sein, wünschen uns mobil zu sein. Das Mobilität ist ja mit vielen positiven Aspekten verbunden. Gerade wenn man Mobilität begreift als den Grad gesellschaftlicher Teilhabe. Also das wollen wir ja alle und das ist ja auch richtig so. Leider ist es mittlerweile so, dass Mobilität oftmals oder mobil zu sein oftmals verbunden wird oder gleichgesetzt wird mit vielen Kilometern, die man zurücklegt. Also die Menschen in den deutschen Statistiken, die regelmäßig erhoben werden, wer sind die mobilsten Bevölkerungsgruppen, da werden immer die ausgewiesen, die meisten Kilometer im Jahr zurücklegen. Und das ist das Problem. Also wir müssen eigentlich erreichen, dass wir Mobilität erhalten, also gesellschaftliche Teilhabe gewährleisten, allen Menschen gleichermaßen, ohne immer mehr Verkehr zu erzeugen, wie das aktuell der Fall ist.
Mhm. Das Positive, also dass der Verkehr uns Menschen befördert, so wie ich das eigentlich herausgelesen hätte bei Ihnen, das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Können Sie das bitte noch mal kurz erläutern?
Der Verkehr, so wie wir ihn heute kennen, der ist ja 150 Jahre alt etwa, also im Zeitalter der Industrialisierung und der Nutzung fossiler Energieträger ging das los. Das ist ja das Thema, Stichwort Klimawandel, was uns gerade alle umtreibt. Und der Verkehrssektor ist einer der größten Produzenten von Klimagasen im weitesten Sinne und hat insofern über die letzten 100, 150 Jahre maßgeblich dazu beigetragen, zu der Situation, wie wir sie heute haben und all den daran hängenden Problemen. Betrifft aber eben nicht nur den Klimawandel, sondern betrifft auch gesundheitliche Fragen, die die Menschen belasten. Also Verkehrsentwicklung belastet die Gesundheit der Menschen in viel größeren Ausmaß, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Und auch soziale Fragen. Also das Verkehrssystem, so wie wir es heute kennen, der Automobilismus ist hochgradig auch ungerecht, also sozial ungerecht. Also da kommen viele Aspekte zusammen. Insgesamt die Entwicklung, wie wir sie in den letzten 100, 150 Jahren erlebt haben, zunehmend problematisch erscheinen lassen.
Also gekippt ist diese positive Beförderung der Menschen vor 100 bis 150 Jahren. Verstehe ich Sie da richtig?
Ja, da hat eine Entwicklung eingesetzt. Ich sage immer das Paradigma des höher, weiter, schneller. Also immer mehr Verkehr über immer größere Distanzen, immer schneller zu organisieren. Das war und ist bis heute, kann man sagen, eigentlich auch das Selbstverständnis der meisten Verkehrsplanerinnen und Planer, dass sie das organisieren müssen. Ja, also dass sie sich gezwungen sehen, auch ein Stück weit vor wachsenden Verkehrsmengen die entsprechende Infrastruktur zu schaffen und diese Verkehrsmengen, diese Verkehrsflüsse flüssig zu halten, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist nicht zuletzt für die Wirtschaft, die sich vor 150 Jahren entwickelt hat, also die Industrialisierung und für diese Art der Wirtschaft, des kapitalistischen Wirtschaftens ist der Verkehr ganz zentral, ganz wichtig. Es gibt, so kann man es auf den Punkt bringen, es gibt heute kein Wirtschaftswachstum ohne Verkehrswachstum. Das geht Hand in Hand. Und das stellt natürlich auch ein Problem dar, wenn wir sagen, wir wollen weniger Verkehrswachstum. Ist das eigentlich machbar mit der heutigen Wirtschaft? Schadet das der Wirtschaft? Können wir uns das leisten? Geht das überhaupt? Das sind alles Fragen, die sich dann dort anschließen.
Das würde ich gern von Ihnen wissen. Ist das machbar? Geht das dann ohne einander? Weil wir wollen ja unser aktuell etwas hinterherhinkendes oder schwächelndes Wirtschaftssystem ja nicht noch mehr schwächen.
Ja, es ist die Frage, wie man das jetzt berechnet und welche Kosten man insbesondere einberechnet. Also das jetzige Verkehrssystem, das wissen wir seit vielen, vielen Jahren, erzeugt ja sogenannte externe Kosten, also Kosten, die wir gar nicht tragen. Also nehmen wir mal so ein Beispiel. In Deutschland ist es so, dass im Durchschnitt für den Autoverkehr die Haushalte 2.500 Euro im Jahr ausgeben, durchschnittlich. Da gibt es welche, die haben 1, 2, 3 Autos, die geben deutlich mehr aus. Und es gibt die unteren Einkommensschichten, die geben deutlich weniger für den Autoverkehr aus. Aber im Schnitt sind das 2.500. Und dann gibt es die externen Kosten, wenn man die noch hinzurechnet, die die privaten Haushalte gar nicht zu tragen haben, sondern die Gemeinschaft trägt. Also Gesundheitskosten, die entstehen durch den Autoverkehr, Umweltkosten, die entstehen. Wenn man die dazu rechnet, sind nochmal plus 5.000 Euro mehr obendrauf. Also wenn man die jetzt den Haushalt in Rechnung stellen würde, dann glaube ich, würden sich viele nochmal überlegen, ob sie das Auto nutzen oder vielleicht doch eine Alternative. Und wenn man die Alternativen, die es ja noch nicht so attraktiv und in dem Umfang gibt, dass sie das Auto wirklich vollständig ersetzen können. Aber wenn wir uns die vorstellen würden, dass wir die hätten, dann würde da, glaube ich, ein Umdenken stattfinden und auch andere Mobilitätsentscheidungen getroffen werden zugunsten anderer Verkehrsmittel als dem Auto, vor allem dem privaten Auto.
Also um das klarzustellen, es geht ja hauptsächlich um das private Auto, oder?
Richtig. Genau. Vor allem das private Auto. Genau. Das ist einfach, weil also eine andere Geschichte ist, da würde ich dann bei den Alternativen den Autobaustein, so nennen das viele, dann auch immer mitdenken wollen. Also neben dem Umweltverbund, so wie wir das heute nennen, also öffentlicher Verkehr, Fahrradverkehr, Fußverkehr, würde aus meiner Sicht dann in Zukunft auch ein Autobaustein dazugehören. Der wird aber kollektiv genutzt. Also Sie wissen, dass der private Pkw heute über 23 Stunden am Tag irgendwo rumsteht, also völlig ungenutzt. Also auch das zeigt nochmal, dass das wenig effizient, auch unter ökonomischen Gesichtspunkten oder wirtschaftlichen Gesichtspunkten, wenig effizient ist, diese Massenmobilisierung auf Grundlage privater PKWs von den sozialen und ökologischen Problemen mal ganz abgesehen.
Sie plädieren ja auch dafür, ein Verkehrssystem zu schaffen, bei dem man komplett ohne eigenes Auto auskommen soll. Wie stellen Sie sich denn das vor? Wie gelingt das?
Naja, so wie ich zum Beispiel lebe.
Wo leben Sie denn zum Beispiel? In der Stadt oder am Land?
Genau. Ich habe das Glück, ne, das muss man immer dazu sagen, mitten in Berlin zu leben, hochverdichtet, im Anschluss an eine Straßenbahn, an eine U-Bahn und an eine S-Bahn. Ja, also besser geht's gar nicht. So, das ist sozusagen der Idealtypus. Ich habe an jeder Kreuzung irgendwelche Sharing-Angebote, ob das nun ein Auto ist oder ein Leihfahrrad oder ein Kickroller oder was auch immer. Und das haben sie natürlich nur ausnahmsweise in bestimmten Städten, in großen Städten insbesondere. Und es geht aber in die richtige Richtung. Also Sie haben ja gefragt, wie könnte so eine Zukunft aussehen? Wie müsste sie aussehen, damit Menschen mobil sein können, aber auf den privaten Pkw auch verzichten können? Und das ist für mich ein bisschen Vorbild, diese alternativen Angebote zu haben. Und die müssten dann natürlich überall verfügbar sein. Das ist die Voraussetzung.
Ja, das klingt jetzt zumindest in der Stadt schon machbar. Am Land ist das aber ja viel schwieriger. Da gibt es noch kaum ausgebauten öffentlichen Verkehr oder teilweise auch keine Radwege, an denen man zum Beispiel mit einem Lastenrad auch fahren könnte, zumindest sicher fahren könnte. Was haben Sie am Land für Lösungsansätze? Wie muss da nachgearbeitet werden?
Na, da muss man vielleicht erst noch mal sagen, dass es jetzt schon auf dem Land, in der Region im weitesten Sinne, Potenziale gibt, die man heben könnte. Also 50% der Wege, die dort jetzt mit dem Auto zurückgelegt werden, sind unter 10 Kilometer. Das gilt auch für die Pendlerwege, die ja besonders zu Buche schlagen. Also insgesamt stellt ja die Region eigentlich die eigentliche Herausforderung für den Verkehrsplaner dar. Das wird oftmals übersehen, indem man sich auf diese Städte konzentriert mit ihren vielfältigen Angeboten. Aber 80-90% des Verkehrs entstehen in der Region. Aber wie gesagt, 50% des Autoverkehrs oder der Wege sind unter 10 Kilometern. 40% sind sogar unter 5 Kilometern. Das heißt, das sind tolle Fahrraddistanzen. Wenn man jetzt noch die über 10 Kilometer, sagen wir mal bis 15, 20 Kilometer hinzuzählen würde, das sind noch Distanzen, die man Pedelecs, also Elektrofahrräder, sehr gut zurücklegen könnte, dann sind wir bei 70-80% der Wege, die mit dem Auto zurückgelegt werden. Na, Elektrofahrräder, das ist ja sozusagen ein boomendes Element gerade. Also immer mehr Menschen legen sich elektrisch angetriebene Fahrräder zu. Und damit kann man natürlich noch deutlich mehr als 10 Kilometer locker zurücklegen. Also wird gerne als eine Pendleralternative auch angepriesen. Und es gibt ja auch Beispiele, Kopenhagen zum Beispiel, wo schon 50% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer täglich mit dem Fahrrad pendeln. Nicht nur mit dem Elektrorad, auch mit dem normalen noch. Ich will nur sagen, da ist ein Potenzial. Das Problem ist, das muss man, gehört dann aber aus die andere Seite der Wahrheit sozusagen, das Problem ist, dass diese Wege eben oftmals noch für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer unsicher sind. Ich kann in vielen Fällen den Menschen nicht empfehlen, vom Auto umzusteigen aufs Fahrrad, ob nun elektrisch angetrieben oder mit Muskelkraft, ob 5 oder 10 Kilometer, weil sie keinen attraktiven und vor allem sicheren Radweg in der Nähe haben. Ja, also selbst wenn sie nur 1-2 Kilometer zum nächsten Gewerbegebiet zum Einkaufen fahren wollen würden mit dem Rad und da über eine Landstraße müssen, zumindest in Deutschland, ist das in den meisten Fällen noch lebensgefährlich. Und das wäre ein Beispiel, wo man ran müsste.
Mhm. Sagen wir mal, das klappt jetzt alles so, wie Sie sich das vorstellen und das ist alles umgestellt. Inwiefern ist dieses Verkehrssystem dann ein besseres für die Gesellschaft? Sie haben ja vorhin schon angesprochen, dass es eigentlich nicht fair ist, aktuell auch sozial gesehen.
Ja, unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten würde ich sagen, ist es dann fairer, weil es heute so ist, dass die unteren Einkommensschichten, also nehmen wir mal nur die 20% der unteren Einkommensschichten, dass die proportional, wenn sie sich ein Auto leisten, proportional zu ihrem Haushaltseinkommen deutlich mehr Geld ausgeben als die oberen Einkommensschichten. Das ist ja das Absurde. Die oberen haben 2 oder 3 oder mehr Autos und geben aber insgesamt proportional am Haushaltseinkommen weniger aus, also 6%, 8% geben die aus. Die unteren Einkommensschichten geben 20% und mehr aus, wenn sie sich ein Auto leisten. Viele von denen oder 10% von denen, die befragt wurden, sagen, ja, wir haben ein Auto. Viele haben ja gar keins, weil sie sich das nicht leisten können. Aber 10% halten ein Auto und sagen dann aber auch dazu, ja, eigentlich können wir uns das gar nicht leisten, aber wir sehen uns gezwungen, ein Auto zu haben. Viele brauchen das für ihre, auch für den Job, also weil sie 1, 2, 3 Jobs haben und da unterwegs sein müssen von einem zum anderen. Also da gibt es viele Gründe, warum dann doch einige meinen, sie müssten sich das leisten oder sie brauchen das, sie sind gezwungen, ein Auto zu halten. Und das sind natürlich Dilemmata. Da bringt man Menschen durch dieses Verkehrssystem und die Anforderungen, die der Automobilismus mit sich bringt, in eine prekäre Situation. Und das ist hochgradig ungerecht. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, im Sinne des Gemeinwohls ein System aufsetzen würde, was allen gleichermaßen ein, ich nenne das immer Hausanschlussmobilität, ermöglicht, ohne den teuren Pkw bezahlen zu müssen, dann wäre das, glaube ich, eine bessere Gesellschaft, ja.
Jetzt möchte ich aber nur noch auch anführen, dass ja E-Bikes zwar boomen, die sind aber auch teuer. Also aktuell kann sich das, denke ich, auch nicht jeder leisten.
Richtig, ich bin auch gar nicht so sehr der Befürworter von Elektrofahrrädern, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde, da legen sich viele Fahrräder zu, denen ich empfehlen würde, solange sie es können, ihre Muskelkraft zu nutzen. Das ist ja eigentlich immer das Faszinierende gewesen an dem Rad, was das für Leistungen entfaltet, rein mit Muskelkraft. Und diese 5 oder 10 Kilometer schafft man eben auch ohne Elektromotor oder Elektroantrieb. Aber es gibt eben auch andere Fälle. Ich war letztens im Urlaub in einer bergigen Region, haben Ausflüge gemacht. Das war wunderbar. Man konnte die Landschaft genießen, ohne schwitzen zu müssen. Da waren wir also mit dem Elektrobike unterwegs. Also, und es gibt ältere Menschen, die das dann nutzen würden und mit Muskelkraft das vielleicht nicht mehr schaffen würden, wenn man es darauf beschränkt oder eben auch hier eine kollektive Nutzung einführt oder ermöglicht. Also ich denke zum Beispiel an viele Modelle, die es mittlerweile gibt, von Lastenrädern, die man leihen kann. Gibt es immer noch viel zu wenig, aber da gibt es eine große Nachfrage. Das wissen wir auch durch unsere Untersuchung, insbesondere bei unteren Einkommensschichten. Die hat man noch gar nicht im Blick mit Lastenrädern, aber die könnten sie auch gut gebrauchen. Würde jetzt zu weit führen, das auszuführen. Aber Sie sehen, da gibt es ganz viele Möglichkeiten und auch Nachfragen jetzt schon, die teilweise noch gar nicht so richtig im Blick geraten sind. Und die insgesamt dann zu einem viel komplexeren, ganzheitlicheren Verkehrssystem führen würden, das gerechter ist, das ökologisch tragfähiger wäre und das ökonomisch effizienter wäre als das jetzige System.
Also diese Hausanschlussmobilität, wie Sie es nennen, die schließt ja wahrscheinlich auch in gewisser Art und Weise Carsharing mit ein, weil ganz ohne Auto wird es halt nicht gehen. Das stelle ich mir ehrlich gesagt auch sehr schwierig vor, in einem Dorf, in dem ja diese Zersiedelung immer mehr Thema ist und die Häuser eigentlich immer weiter auseinandergebaut werden, auch wenn man versucht, dem entgegenzuwirken. Aber wenn man dann wieder 10 bis 15, 20 Minuten zu Fuß gehen muss bis zum nächsten Auto, das man dann via Carsharing leihen kann, ich kann es mir schwer vorstellen. Also was ist Ihre Idee, die Menschen da mitzunehmen oder davon zu überzeugen, das dann auch zu machen? Vor allem an sonnigen Tagen geht das ja leicht, aber wenn es regnet oder schneit, dann ist das Auto vor der Haustür halt doch die bequemere Variante.
Naja, der Hausanschlussmobilität impliziert natürlich ein Stück weit, dass wir das tatsächlich nahezu so erreichen, wie das jetzt jeder privat mit seinem privaten Pkw ermöglicht oder sich ermöglicht, indem er den vor die Haustür stellt. Also wir müssen ein System schaffen, wo das nahezu erreicht wird. Das ist schon der Anspruch, ne? Und jetzt nochmal hier Berlin, Innenstadtbezirke. Da gab es früher auch wenige Carsharing-Stationen, wo man ein paar hundert Meter weit laufen musste, um sich das Auto zu holen. Das hat man alles geändert. Jetzt sind diese Stellplätze für Carsharing zum Beispiel fein verteilt in den Bezirken. Also ich kann um die Ecke gehen und habe da mein Carsharing-Auto. Und so müsste das natürlich dann auch auf dem Land organisiert werden. Nicht eine Station irgendwo so und so viel Kilometer entfernt, sondern da müsste eine Feinverteilung organisiert werden und das wäre Aufgabe der öffentlichen Hand, das so attraktiv zu organisieren und zu gestalten.
Wenn dieses System so eingeführt ist, wir haben dieses Verkehrssystem ohne eigenes Auto, welche Auswirkungen hätte das auf den Klimawandel?
Na, wir würden große Mengen an CO2 einsparen und vor allem, vielleicht sogar noch wichtiger, viele Ressourcen, die wir jetzt verbrauchen für den Bau, insbesondere den Bau, den massenhaften Bau von privaten PKWs, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Es gibt ja, das muss man auch dazu sagen, die sogenannten Emerging Markets, nicht? Also China vorneweg, Indien und andere Länder, die da jetzt uns nacheifern in diesem Lebensstil, das auch wollen. Da ist also auch noch Potenzial nach oben, dass wir in Zukunft nicht nur 1 Milliarde PKWs weltweit haben, sondern in 2050 dann 2 Milliarden und dann 3 Milliarden, so die Prognosen. Und selbst wenn ich mir jetzt mal ausdenke, dass das dann alles Elektrofahrzeuge sind, wenn Sie das in die Ressourcen umrechnen, die Sie da dafür benötigen, um diese Fahrzeuge zu produzieren, die dann auch wieder entsorgt werden müssen. Also das kann ich mir und will ich mir eigentlich nicht vorstellen unter ökologischen Gesichtspunkten. Und wenn wir dieses Verkehrssystem im Sinne des Gemeinwohls, kollektive Nutzung, Leihoptionen, wenn ich mir das vorstelle, dann kann das diese Entwicklung eindämmen. Ja, und dann hätten wir auch da, glaube ich, große ökologische Vorteile mit verbunden, von den sozialen und ökonomischen Aspekten mal ganz abgesehen.
Ja, reden wir noch kurz über die ökonomischen Aspekte. Inwiefern würde sich das positiv auswirken?
Na, ich hatte ja eingangs schon so ein bisschen skizziert, wie teuer uns der Automobilismus, also die Gesellschaft, wie viel er kostet. Also Kosten, externe Kosten, die wir alle tragen, die nicht diejenigen, die diese Kosten verursachen, also die Autohalter, die Nutzer von privaten PKWs. Das heißt, unsere Gesellschaft leistet sich das und sie leistet sich oder sie subventioniert ja sogar noch zusätzlich zu diesen externen Kosten, subventioniert sie dieses System auch noch. Das heißt, sie macht dieses teure, unökologische, unsoziale System auch noch attraktiv, indem sie in Deutschland jährlich 15 Milliarden Euro in die Hand nimmt, um zum Beispiel das Dienstwagenprivileg zu subventionieren, die Pendlerpauschale, also das Pendeln attraktiv zu machen. Das sind 15 Milliarden pro Jahr. Also ich sage immer ein bisschen ketzerisch, also da können Sie 10 Milliarden hat die ICE-Strecke von München nach Berlin gekostet seinerzeit. Also können Sie jedes Jahr eine ICE-Strecke bauen in Deutschland, hätten immer noch 5 Milliarden für Rad- und Fußverkehr über und öffentlichen Verkehr. Also machen Sie das, nehmen Sie diese 15 Milliarden, die jährlich in Deutschland für den Automobilismus ausgegeben werden, unter völliger Absehung der Kosten, gesellschaftlichen Kosten, die dieses System mit sich bringt. Nehmen Sie diese 15 Milliarden einfach mal 10 Jahre lang dafür, die anderen Verkehrsmittel zu ertüchtigen. Dann haben Sie holländische und Schweizer Verhältnisse, also ein Eisenbahnland und ein Fahrradland in einem.
Meine nächste Frage ist können wir da etwas konkreter werden? Gibt es Beispiele, in denen der komplette Ansatz wahrscheinlich noch nicht umgesetzt wird, aber zumindest große Teile davon?
Ja, es gibt immer so einzelne oder vereinzelte, muss man fast sagen, Beispiele, teilweise in unterschiedlichen Ländern. Wir gucken immer nach Holland, das Fahrradland. Wir gucken in die Schweiz oder auch nach Österreich, das Eisenbahnland. So gibt's immer, oder die Stadtentwicklung wird Paris immer genannt. Also wie da der Autoverkehr systematisch rausgedrängt wird und Lebensqualität durch die Qualifizierung städtischer Räume wiedergewonnen wird. Also für viele Dimension dessen, was mir so als Konzept der öffentlichen Mobilität vorschwebt, die gibt es schon, Ansätze gibt es dafür. Also das ist kein Hexenwerk, keine Vision, keine Utopie, sondern die Elemente gibt es dafür. Aber sie sind noch nicht zusammen gedacht oder kohärent in einer kohärenten Strategie systematisch entwickelt und verfolgt worden. Aber nehmen wir mal ein anderes Beispiel, was Sie in Österreich kennen, das Klimaticket zum Beispiel, das Äquivalent in Deutschland, das Deutschlandticket, das hat ein revolutionäres Potenzial, sage ich immer gerne. Das ist schlecht gemacht und steht auch schon wieder im Feuer der Kritik, bei uns zumindest. Die genaue Situation in Österreich kenne ich nicht, zumal das in Österreich ja sogar noch ein bisschen besser aufgesetzt ist, weil es fürs ganze Land gilt. Das Deutschlandticket ist ja regional, also ist ja für den Regionalverkehr gedacht, nicht für den Fernverkehr. Aber in diese Richtung zu denken, ich will das jetzt gar nicht schlecht reden, weil es vom Ansatz richtig ist, aber es ist schlecht gemacht und es ist eben auch nie Teil einer Gesamtstrategie gewesen. Wenn Sie sich erinnern, am Anfang stand nicht das Deutschlandticket aufgrund der Energiekrise, sondern der Tankrabatt. Und dann kamen andere und haben gesagt, ja, wenn die Autofahrer einen Tankrabatt bekommen, dann sollen die anderen aber auch ihr Deutschlandticket bekommen, sollen auch gefördert werden. Also da sehen Sie, das war vom Staat her schon nicht im Sinne des Erfinders, also zumindest nicht in meinem Sinne, aber es wäre natürlich möglich. Ne? Und die paar Milliarden, die das Deutschlandticket kostet, da können Sie mit den 15 Milliarden Subventionen pro Jahr, die der Automobilismus bekommt, da könnten Sie mehrere Deutschlandtickets mit bezahlen. Und zwar 9-Euro-Tickets und nicht die 58 Euro, die es jetzt kostet. Das hat ja ursprünglich 9 Euro gekostet. Und das war insbesondere für die unteren Einkommensschichten ein ganz großer Gewinn. Das zeigen alle unsere Umfragen, die wir damals auch gemacht haben. Die haben davon profitiert. Die haben gesagt, jetzt kann ich mit den Kindern die Großeltern öfter besuchen, als ich mir das hätte vorher leisten können. Und sobald es teurer geworden ist, waren die Ersten, die sich das nicht mehr leisten konnten, die das Deutschlandticket jetzt nicht mehr nutzen.
Mhm. Kommen wir noch einmal zurück zur E-Mobilität. Sie haben es vorhin ja schon angesprochen. Die Prognosen, die es aktuell gibt, also dass es eigentlich mehr Autos in Zukunft geben soll. China ist aktuell Marktführer in Sachen E-Mobilität und dort wurde viel Geld und Energie in diese Vormachtstellung gesteckt. Die werden sie jetzt nicht so schnell aufgeben, gehe ich ja mal davon aus. Im Gegenteil, die wollen ja ihre Autos verkaufen. Und Sie haben auch eines Ihrer Bücher der E-Auto-Mobilität gewidmet und sagen, dass es einen Beitrag zur nachhaltigen Verkehrsentwicklung leisten kann. Wie geht das zusammen mit einem Verkehrssystem ohne Auto?
Na, das Elektroauto wäre dann in meinem System öffentlicher Mobilität der Autobaustein, den ich schon genannt habe. Aber eben elektrisch betrieben, das ist eigentlich die Zukunft. Also auch wenn das schon wieder in Deutschland zumindest kontrovers diskutiert wird, in Anbetracht von Ländern, nicht nur China, sondern auch Norwegen, die haben Zulassungsraten von jetzt fast 100% reine Elektroautos. Man könnte andere Länder nennen, die da schon weiter voraus sind. Also andere Kollegen sagen, Deutschland hinkt da 10 Jahre hinterher. Mal sehen, ob wir das wieder aufholen können, die deutsche Automobilindustrie. Sonst wird es in Zukunft eine Welt ohne deutsche Automobilindustrie geben. Das kann ich mir auch mittlerweile gut vorstellen, weil die Elektroautos sind die Zukunft, wie wir mittlerweile wissen. Auch im Wirtschaftsverkehr, selbst LKWs gibt es mittlerweile, die gut funktionieren, elektrisch angetrieben. Hat man sich lange nicht vorstellen können. Aber diese kollektive Nutzung im Bereich der Elektromobilität, des Elektroautos, die müsste man natürlich mitdenken, die müsste man da auch umsetzen. Also der Antrieb ist das eine, aber die Nutzungsform, das wird häufig übersehen, ist das andere. Und wenn wir jetzt nur den Antrieb ändern, den Antrieb austauschen, Verbrenner wird ersetzt durch einen Elektromotor, dann haben wir etwas gewonnen, haben wir auch etwas Zeit gewonnen. Aber wenn das Wachstum an PKWs weiter so voranschreitet und auch die Nutzung weiter so voranschreitet, auch im globalen Maßstab, dann wird das auch mit Elektroantrieb nicht nachhaltig vonstatten gehen.
Das bringt mich eh schon zu meiner abschließenden Frage. Wie realistisch schätzen Sie denn Ihre Idee ein Verkehrssystem ohne eigenes Auto zu schaffen?
Oh, das ist eine schwierige Frage, weil ich damit natürlich, wenn ich jetzt falsch antworte, meine eigene Idee torpediere. Mit einer realistischen Sicht auf die aktuelle verkehrspolitische Situation. Also insbesondere in Deutschland bin ich da gerade sehr desillusioniert, muss ich sagen. Also das geht doch in eine ganz andere Richtung. Nicht nur in der Verkehrspolitik, in der Energiepolitik. Also alles, was Nachhaltigkeit betrifft, steht gerade zur Disposition. Geschweige denn, dass man innovativ Verkehr und Mobilität neu denken will. Auf der anderen Seite gibt es eben die Pflänzchen, die von mir schon teilweise genannten, auf kommunaler Ebene. Da will man teilweise viel mehr. Da macht man auch viel mehr. Auch das ist umkämpft im wahrsten Sinne des Wortes. Also manche sprechen ja vom Kulturkampf, wenn es um den Erhalt oder die Umwidmung von Stellplätzen zum Beispiel geht. Und darum wird es natürlich gehen müssen, wenn wir den privaten Pkw und die Nutzung des privaten Pkws zurückführen wollen zugunsten anderer Verkehrsmittel und einer zum Beispiel sicheren Fahrradinfrastruktur. Da müssen dann andere Verkehrsmittel federn lassen, Platz machen, damit wir den Raum zur Verfügung haben, diese neuen Angebote auch dann umsetzen zu können. Und das ist sehr konfliktbeladen und das geht auch gar nicht anders. Aber ich sehe im Moment kaum Politiker, die diesen Konflikt bereit sind einzugehen.
Okay, Herr Schwedes, vielen Dank für das interessante Gespräch.
Danke Ihnen, hat mir Spaß gemacht.
Und damit auch ein herzliches Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Was denkt ihr? Ist ein Verkehrssystem ohne eigenes Auto überhaupt möglich? Schreibt uns euren Kommentar gerne auf derstandard.at/Zukunft. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne eine gute Bewertung da oder unterstützt uns mit einem Abo. Alle Infos dazu findet ihr unter abo.derstandard.at. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Ich bin Julia Beirer. Die nächste Folge erscheint wieder nächsten Freitag. Bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal.